Personenfreizügigkeitsabkommen ist grundlegend für die Mobilität. Die Unionsbürgerrichtlinie selber tut heute eigentlich schon den Zugang zu Sozialhilfe einschränken. Die Schweiz hat auf jeden Fall Spielraum, genau, und sollte den auch ausnutzen.
Hallo und herzlich willkommen zum Stark und Vernetzt Podcast. Mein Name ist Linda und im Namen vom ganzen Stark und Vernetzt Team darf ich heute Laura Zilio bei mir begrüßen, respektive sie begrüßt mich wie sie in ihrem Zuhause. Sie hat das Voraus-Paper zu der Unionsbürgerrichtlinie geschrieben. Laura, danke vielmals, dass ich da sein darf.
Dankeschön vielmals, dass du mich hier besuchst in Basel.
Laura, du bist neu Juristin für Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, tätig. Du hast die Co-Programmleitung inne für den Bereich Migration beim Think Tank Voraus. Und, aber ich habe gesagt, du bist Autorin, eine von den Autorinnen für das Voraus-Paper zu der Unionsbürgerrichtlinie, über das wir heute hauptsächlich reden. Ich muss zuerst mal fragen, was ist und was macht Voraus?
Genau, danke vielmals für die Frage. Voraus ist ein Think Tank für die Aussenpolitik und es geht darum, einen informierten Dialog zu kreieren. Also junge Talente sollen über die Plattform die Möglichkeit erhalten, sich in die politische Debatte einzubringen, ohne oder also losgelöst vom traditionellen Parteirahmen. Das Ziel ist eigentlich, dass wir kreative Lösungen für die Aussenpolitik schaffen und dazu tut Voraus Publikationen veröffentlichen, dort Debatten organisieren oder Blogposten.
Wie ist es dazu gekommen, dass jetzt du die Publikation für Voraus verfasst hast? Weil du machst ja durchaus auch ein andere Sachen jetzt für SECO.
Genau, das stimmt. Also Personenfreizügigkeit generell interessiert mich schon seit immer, seit dem Studium auch. Und ich habe am College of Europe in Brügge einen Master in Europarecht verfasst und zusammen mit einem Schweizer, der Co-Autor von diesem Paper auch, Idriss Abdelkhaled. Und wir zusammen haben dann schon im Januar 2021 uns entschieden, zur Personenfreizügigkeit und Unionsbürgerrichtlinie ein Paper zu verfassen. Damals noch mit dem Ziel, zum Debatten fürs Insta zu untermauern. Und dann, wo das nachher gescheitert ist, haben wir gefunden, nein, das Thema bleibt heiß und muss weiter diskutiert werden und wir haben uns entschlossen, das zusammen zu schreiben.
Das heisst, ihr seid auch, es ist jetzt vor ein paar Wochen, Monaten rausgekommen, ihr seid da ein Jahr lang dran gewesen.
Das war etwa ein Jahr lang Arbeit gewesen, genau.
Mhm. Ja, das ist auch immer gut zu wissen, was da alles dahinter steckt. Laura, danke vielmals. Wir wissen jetzt so ein bisschen, was du machst. Wir wollen jetzt aber auch ein bisschen wissen, wer du bist. Was bei dir ja ebenfalls ein Thema ist, ist das Reisen. Du bist für deinen Beruf oder auch für dein Studium schon viel unterwegs gewesen, vor allem in Europa. Darum meine Frage, was ist das lustigste Erlebnis, das du auf diesen Reisen gehabt hast?
Ui, das ist ein lustigste Erlebnis. Da gibt es sicher manche, so spontan in den Sinn kommt mir vielleicht ein Erlebnis auf der Schweizer Mission bei der EU. Und dort habe ich ein Praktikum gemacht und auf der Mission ist generell der Dresscode gewesen, dass man sich sehr formell und ja, den Sitzungen entsprechend angekleidet hat. Und das haben wir natürlich auch alle gemacht, inklusive mir. Nur einmal bin ich ganz spontan eingeladen gewesen, noch den Missionschef an einer Sitzung zu begleiten und habe dazumals eine Lederjacke angehabt, eine Bike-Lederjacke. Und also die Stege dran gelaufen zu dem Vorgesetzten und er hat mich angeschaut und ich glaube, er wäre am liebsten Grund und Boden versunken, weil er hat sich einfach wahrscheinlich gedacht, oh mein Gott, was hat die jetzt an? Jetzt ich mit der zur Kommission. Ich habe mich ja so geschämt, aber naja, ich konnte dann zum Glück die Jacke können abziehen, als wir ins Sitzungszimmer rein sind. Alles gut.
Und ist dann noch eine Bluse drunter
vorgekommen? Ja, schon, oder? Aber es war halt kalt ja. Draussen und ich habe Mühe, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich rausgehe aus dem Gebäude raus.
Oh je, aber in dem Fall gleich noch eine Geschichte mit gutem Ende.
Mit gutem Ende, ja.
Schön. Jetzt haben wir unsere Rubrik Zahlen und Fakten. Und zwar, um in das Thema einsteigen, zu den Unionsbürgerrichtlinien, wo auch fest mit dem Freizügigkeitsabkommen verknüpft ist. Wir reden nachher in aller Tiefe noch drüber. Aber um einfach die Bedeutung von diesen Abkommen aufzuzeigen, habe ich ein paar Zahlen und Fakten mitgebracht. Mehr als jede 10. Person mit Schweizer Pass lebt im Ausland. Und von all diesen Leuten sind 63% in der EU. Denn alle EU-Bürger und Bürgerinnen zusammen generieren in der Schweiz ein durchschnittliches Erwerbseinkommen von 27 Milliarden Franken pro Jahr. Und zum Schluss noch, jede 2. Person, die dank dem Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU in die Schweiz gelangt, verfügt über einen Hochschulabschluss, also einen universitären Abschluss oder einen Abschluss von einer Hochschule. Kannst du die Fakten vielleicht am besten gerade so ein bisschen der Reihe nach kommentieren, die ich jetzt vorgelesen habe?
Also zum ersten Fakt, die 63% zeigt für mich, dass das EU-Umland eines der wichtigsten Ausreiseland ist für die Schweizer in dem Sinn. Und dass das Personenfreizügigkeit, das Abkommen zwischen der Schweiz und der EU, das eigentlich die Mobilität eigentlich ermöglicht und sehr, sehr wichtig ist. Dann zum zweiter Fakt, den du gesagt hast, betreffend dem durchschnittlichen Erwerbseinkommen. Das ist natürlich eine grosse Zahl und widerspiegelt eigentlich, wie viel Geld das Ausländerinnen hier, also EU-Bürger hier in der Schweiz, generieren und zu unserem Wohlstand im letztendlich dann auch beitragen. Mhm. Und auch dort das Personenfreizügigkeitsabkommen ist grundlegend für die Mobilität. Und der dritte Fakt, das ist eine sehr spannende und interessante Feststellung, wichtig auch, um zu sehen, dass wir sehr hochqualifizierte Arbeitskräfte anziehen, die hier in der Schweiz arbeiten und eine Arbeitsstelle finden oder selbstständig erwerbstätig sind.
Mhm. Ich glaube, du hast es genau schon auf den Punkt gebracht. Wir profitieren auf allen Ebenen von dem Freizügigkeitsabkommen, über das wir jetzt auch gerade reden wollen. Und zwar möchte ich von dir wissen, welche Bestimmungen beinhaltet denn das Freizügigkeitsabkommen?
Das Freizügigkeitsabkommen, also das Personenfreizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU, enthält Bestimmungen über die Einreise, den Aufenthalt und die Ausreise von EU-Bürgerinnen in der Schweiz und auch umgekehrt. Das heisst also, unter welchen Bedingungen darf sich ein EU-Bürger, zum Beispiel ein Franzose, in der Schweiz aufhalten, arbeiten, eine Dienstleistung erbringen. Oder eben auch, welche Regeln kommen zur Anwendung, wenn ein Schweizer in Deutschland arbeitet und lebt. Es ist seit 2002 in Kraft und bei jeder EU-Erweiterung, also jedes Mal, wenn neue Mitgliedstaaten zu der EU hinzugekommen sind, ist das Abkommen mit einem Zusatzprotokoll auf die neuen Mitgliedstaaten ausgedehnt worden. Also zuletzt auf Kroatien 2013.
Ja, so dass immer alle Leute, die jeweils EU-Bürger oder Bürgerin sind, dass dann alle Länder
einschlossen sind. Nachher auch genau von diesem Abkommen profitieren.
Ja, macht Sinn. Ja, das bringt mich schon zu der nächsten Frage. Und zwar, wie steht denn das Personenfreizügigkeitsabkommen? In welcher Verbindung steht das zu den bilateralen Abkommen?
Mhm. Das ist eine sehr wichtige Frage, weil die hängen sehr eng zusammen. Das Personenfreizügigkeitsabkommen ist nämlich eins von den 7 bilateralen Abkommen, die 1999 zwischen der EU und der Schweiz abgeschlossen worden sind und dann eben 2002 alle gleichzeitig in Kraft getreten sind. Mhm. Wichtig ist zu wissen, dass die 7 bilateralen Abkommen untereinander mit einer Guillotine-Klausel verknüpft sind. Das bedeutet, wenn ein Abkommen terminiert wird oder gekündigt wird, dann fallen alle anderen Abkommen auch weg.
Mhm. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Freizügigkeitsabkommen Teil der bilateralen EIS.
Das stimmt, ja, genau. Ja.
Jetzt reden wir offensichtlich in diesem Podcast über die Zusammenarbeit mit Europa. Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen die Hintergründe, die Entstehungsgeschichte können klären. Jetzt kommen wir zu der aktuellen europapolitischen Debatte. Und zwar ist ja die Übernahme von der Unionsbürgerrichtlinie EIS-Freizügigkeitsabkommen einer der absolut umstrittensten Punkte beim mittlerweile gescheiterten Rahmenabkommen. Und wir wollen jetzt zuerst mal noch verstehen, nachdem wir ja jetzt wissen, was Freizügigkeitsabkommen ist, wie in welcher Verbindung dass es zu den Bilateralen besteht, wenn wir jetzt wissen, was genau ist die Unionsbürgerrichtlinie und wieso hat sie für die hitzige Debatte gesorgt. Darum fangen wir ganz vorne an. Was beinhaltet denn die Unionsbürgerschaft überhaupt? Wer ist Unionsbürger oder Unionsbürgerin?
Unionsbürger oder Unionsbürgerin ist jede und jeder Bürger von einem EU-Mitgliedstaat. Also alle Menschen eigentlich, die in den 27 Mitgliedstaaten aktuell leben und die Staatsangehörigkeit von einem von diesen Ländern haben, die sind Unionsbürger. Das kann man sich eigentlich so vorstellen wie eine weitere Staatsangehörigkeit, die sich neben die nationale Staatsangehörigkeit angliedert, aber sie nicht ersetzt. Und sie ist sehr nah, oder sie ist eigentlich mit der Personenfreizügigkeit verknüpft. Personenfreizügigkeit, die in der EU eine von den vier Grundfreiheiten vom EU-Binnenmarkt ist.
Also das heisst, man kann Deutsche oder Deutsche sein und ist gleichzeitig Unionsbürger und Unionsbürgerin.
Das ist korrekt, genau, das stimmt.
Und jetzt, was besagt denn die Unionsbürgerrichtlinie?
Also die Unionsbürgerschaft, die gibt es auch nicht seit Anfang an, wo die EU gegründet worden ist, sondern erst seit 1992 mit dem Vertrag von Maastricht hat man das in den Vertrag reingeschrieben. Und die Bedeutung von der Unionsbürgerschaft hat sich dann im Laufe der Jahre durch einerseits die Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof und verschiedene Richtlinien, die erlassen worden sind, konkretisiert und präzisiert. Und dann mit der Unionsbürgerrichtlinie 2004 ist das dann alles in einem Text zusammengekommen. Und die regelt beispielsweise, unter welchen Bedingungen ein deutscher Staatsangehöriger in Dänemark arbeiten darf und dort sich aufhalten. Und unter welchen Bedingungen beispielsweise ein Franzose sich in Deutschland aufhalten darf.
Also das Konzept hat es nicht von Anfang an gegeben, hat sich noch weiter konkretisiert und jetzt ist es klar greifbar und auch festgehalten.
Genau, das und auch wichtig zu wissen ist, dass mit Unionsbürgerschaft auch ein Grundsatz von der Nichtdiskriminierung aufgrund von der nationalen Staatsangehörigkeit eingeführt worden ist. Dass eigentlich Deutsche, die sich in Frankreich aufhalten, nicht schlechter behandelt werden wie französische Bürger.
Kannst du vielleicht ein Beispiel machen, wie könnten die genau schlechter behandelt werden, einfach, dass wir das verstehen und greifen können?
Also wenn wir es jetzt auf das Beispiel, das wir dann noch einmal diskutieren, Sozialhilfe festnageln, ist es anfangs, und das ist wichtig zu wissen, dass es am Anfang so war, dass wenn ich von Deutschland nach Frankreich reise, auch dann Anspruch auf Sozialhilfe stellen und gleich behandelt muss werden wie ein Franzose.
Ja, alles klar. Du hast es jetzt eigentlich schon angetönt. Ich stelle gleich noch eine die ganz konkrete Frage. In welchem Zusammenhang steht jetzt die Unionsbürgerrichtlinie zum Freizügigkeitsabkommen?
Auch im Personenfreizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU gibt es ein allgemeines Verbot von der Diskriminierung aufgrund von der Staatsangehörigkeit zwischen EU-Bürgern und Schweizer Bürgern. Es ist ja wichtig zu wissen, aber dass in Anbetracht von der wirtschaftlichen Ziele, die das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU und der Schweiz verfolgt, der Gleichbehandlungsgrundsatz nur für Arbeitnehmer und selbstständig Erwerbende gilt. Also zum Beispiel so kurzfristig beschäftigte Leute, die unter einem Jahr in der Schweiz hier arbeiten, die, wenn sie dann unfreiwillig ihre Arbeitsstelle beendigen, haben keinen Zugang zur Sozialhilfe. Der Grundsatz der Gleichbehandlung geht eigentlich in der EU weiter als in der Schweiz.
Also unfreiwillig beendigen heisst, sie werden entlassen. Und dann haben sie kein Anrecht auf Sozialhilfe.
Aktuell nicht, wenn sie unter einem Jahr angestellt gewesen sind. Genau.
Oder selbstständig, oder hast du noch gesagt. Also sie würden nicht entlassen werden, sondern sie würden irgendwie ihre Tätigkeit
aufgeben. Genau, wenn sie selbstständig geworden sind und ihre Stelle aufgeben und unter einem Jahr das alles passiert, dann ist auch dort Zugang zur Sozialhilfe nicht.
Mhm. Jetzt aber gleich schnell eine Verständnisfrage. Du hast vorher gesagt, es gilt eigentlich ein allgemeines Verbot von der Diskriminierung. Das wäre ja eine Diskriminierung von diesen Selbstständigen oder Kurzzeitangestellten. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Nein, das ist einfach so geregelt, dass man, bis anhin ist das Personenfreizügigkeitsabkommen so ausgerichtet, dass es eben wirtschaftliche Ziele verfolgt. Das heisst, für Arbeitnehmer und Selbstständige werden ja die Dienstleistungserbringer eigentlich Regelungen enthalten. Man muss auch einen Grund haben, wenn man in die Schweiz kommt. Man kann nicht einfach kommen und nichts machen. Und das ist auch sehr umstritten, dass der Grundsatz dort, der Gleichbehandlungsgrundsatz im Personenfreizügigkeitsabkommen für kurzfristig Beschäftigte
nicht gilt. Okay, ich sehe. Vielleicht tue ich dir noch schnell reingrätschen. Und zwar, dass wir einfach schnell verstehen, von was wir jetzt reden, oder? Vorher hast du erklärt, was ist die Unionsbürgerschaft und was besagt die Unionsbürgerrichtlinie. Dort haben wir auch den Grundsatz vom Verbot von der Diskriminierung. Es hat in der Unionsbürgerrichtlinie drin, innerhalb von der EU-Staaten, also dass dort alle EU-Bürger und Bürgerinnen gleich behandelt werden, was jetzt zum Beispiel den Arbeitsmarkt angeht. Und jetzt gerade reden wir darüber, wie ist es denn geregelt in der Schweiz mit der EU, oder? Und das bist du jetzt gerade am Erklären gewesen.
Das ist korrekt, ja. Also wichtig ist in Bezug, oder wichtig zum Verstehen auch Unionsbürgerrichtlinie und Personenfreizügigkeitsabkommen ist, dass gewisse Rechte gehen über das raus, was eigentlich im Personenfreizügigkeitsabkommen geregelt ist. Und das Konzept von der Unionsbürgerschaft gibt es in dem Sinn im Personenfreizügigkeitsabkommen auch nicht. Also es steht nie eine Unionsbürger. Wir sind ja auch keine Unionsbürger im rechtlichen Sinn, wir sind ja kein EU-Mitglied.
Alles klar. Das ist eigentlich gerade schon die perfekte Einleitung für die nächste Frage, für die eigentliche Diskussion. Wir wissen jetzt, was hinter der Unionsbürgerrichtlinie steckt. Darum jetzt nochmal die Frage, wieso ist sie derart umstritten? Welche Befürchtungen stehen im Raum und über was streiten denn eigentlich die verschiedenen Parteien?
Also auf der einen Seite haben wir die EU-Kommission, wo der Ansicht ist, dass die Unionsbürgerrichtlinie eine Weiterentwicklung von der Personenfreizügigkeit darstellt und deswegen auch von der Schweiz so muss übernommen werden. Und die Schweiz auf der anderen Seite ist der Ansicht, dass die Unionsbürgerrichtlinie Bestimmungen enthalten, die auf dem Konzept von der Unionsbürgerschaft beruhen. Also eigentlich aus der Recht, aus der entstanden sind. Und das betrifft einerseits den Zugang zur Sozialhilfe für EU-Bürger, die sich in der Schweiz aufhalten. Dann ein Daueraufenthaltsrecht, das man erlangen kann, nachdem man 5 Jahre ununterbrochen in der Schweiz gelebt hat. Und dass man weniger schwer oder restriktiver kann aus der Schweiz ausgewiesen werden als EU-Bürger. Ja. Also die Befürchtung ist eigentlich gross, dass wenn man die Unionsbürgerrichtlinie würde übernehmen, dass es dann zu einem Systemwechsel in der Personenfreizügigkeit, wie sie hier in der Schweiz gehandhabt wird, wird kommen. Ja. Und eine grosse Angst ist auch gesehen oder immer noch, dass eine unkontrollierte Einwanderung wird stattfinden und es dann zu einem Sozialtourismus kommt.
Jetzt hast du schon mal aufgezählt, was sind die verschiedenen Positionen, respektive was sind Befürchtungen. Jetzt in eurem Paper zu der Unionsbürgerrichtlinie analysiert ihr die rechtliche Situation und kommt zum Schluss, dass die, und ich zitiere, kontrovers diskutierte Punkte, nämlich du hast gesagt, Gleichbehandlung von allen Bürger und Bürgerinnen beim Zugang zur Sozialhilfe, zweitens Recht auf Daueraufenthalt und drittens die Regeln über die Ausweisung von EU-Bürgern nicht müssten übernommen werden. Das sagt euer Paper zu dem Schluss mit dir. Wieso ist das so?
Weil die drei Rechte, die du jetzt gerade beschrieben hast, die drei Entwicklungen, eben auf dem Konzept von der Unionsbürgerschaft fußen und die für die Schweiz als Drittland, also als Nicht-EU-Mitglied, nicht relevant können sein.
Ja.
Also im Bereich von der Personenfreizügigkeit hat die Schweiz und die EU eben das Personenfreizügigkeitsabkommen und das ist eigentlich wirklich auf wirtschaftliche Aspekte ausgelegt. Also für die Mobilität von Abnehmern und Abnehmern, Selbstständigen werden die Dienstleistungserbringer. Und eben keine generelle Freiheit für alle Menschen und Unionsbürger.
Ja, also das heisst, es ist eigentlich wir oder irrig, die Unionsbürgerschaft wählen auf die Schweiz umzumünzen oder sie irgendwie das Konzept reinzuzwängen, weil du hast gesagt, wir sind Drittstaat.
Das ist ja so, genau. Für die EU ist es natürlich am einfachsten, wenn überall in der EU, aber natürlich auch mit den Drittstaaten, wo sie enge Verbindungen hat, dass dort die gleichen Regelungen gelten in Bezug auf Personenfreizügigkeit.
Ja, klar.
Und dann nicht wir, ja, und wir nicht einfach eine Ausnahme haben dann bei gewissen Bestimmungen.
Gut, das heisst, dort ist man sich vor allem mit der EU nicht einig, oder? Das ist nicht so unbedingt innerhalb von der Schweiz. Das sind nicht Partikularinteressen, die da kollidieren, sondern das ist effektiv der Streitpunkt mit der EU.
Das ist ja so.
Mhm. Dann bringt mich das auch ein bisschen zum ganz aktuellen Geschehen, weil aktuell sind nämlich Zuwanderungszahlen aus Europa in die Schweiz wieder rekordhoch. Ist denn die Angst vor dem Sozialtourismus, wo du vorher darüber geredet hast, doch begründet?
Also ich würde sagen, sie ist nicht begründet. Ich würde sagen, wichtig in dem Punkt zum Wissen ist, dass die Unionsbürgerrichtlinie selber und auch die Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof in den vergangenen Jahren die Rechte, die jetzt insbesondere gerade auf Gleichbehandlung mit den Unionsbürgern beim Zugang zu Sozialhilfe restriktiver worden ist. Und das ist in der Debatte hier wie nie besprochen worden. Und, ja. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist. Also die Unionsbürgerrichtlinie selber tut heute eigentlich schon den Zugang zu Sozialhilfe einschränken. Man muss auch in der Union Existenzmittel haben, um sich in einem anderen Land aufhalten
können. Okay, also was du eigentlich sagst, ist, wir machen uns so gewisse Interessensgruppen machen sich Sorgen in der Schweiz wegen dem sogenannten Sozialtourismus. Aber eigentlich, wenn die Unionsbürgerrichtlinie aufgenommen wird ins Freizügigkeitsabkommen, würde das nicht bedeuten, dass da einfach irgendwie Unmengen von Geld würden fliessen oder dass das wirklich angefordert werden darf, weil das in der EU jetzt schon restriktiver gehandhabt wird. Oder auch schon in der EU, also in dem bestehenden Konzept von der Unionsbürgerrichtlinie, können die Leute nicht einfach, wie sie lustig sind, Geld anfordern.
Genau,
oder?
Das ist korrekt, das ist wirklich so. Und wir haben eben auch, oder wir argumentieren auch, dass selbst wenn wir die ganze Unionsbürgerrichtlinie würden ins Schweizer Recht übernehmen, würde sich eben nicht wie befürchtet das ganze System komplett ändern, sondern spezifisch jetzt auf die drei Punkte, gilt es zu relativieren. Zum einen, wie ich jetzt schon gesagt habe, ist selbst in der EU der Zugang zu Sozialhilfe mittlerweile nicht mehr so einfach wie früher. Das heisst, das war ja dann auch hier, würde das gelten. Ja. Nachher beim permanenten Aufenthaltsrecht, das ist ja dann das Äquivalent wie die Niederlassungsbewilligung, die man hier in der Schweiz haben kann, gibt es heute schon 5 Staaten, die aufgrund von bilateralen Beziehungen ein Aufenthaltsrecht eigentlich kriegen. Hm. Das heisst, okay, es wären nachher 27 Mittelstaaten, die die Möglichkeit hätten, oder Bürger, die so in der Schweiz wären, die könnten nach 5 Jahren. Mhm. Und das Dritte, die Regeln über die restriktivere Ausweisung von EU-Bürgern, die Kriterien wendet das Bundesgericht eigentlich heute schon an. Also es ist auch heute schon Rechtsprechung im Gleichklang eigentlich mit dem, was der Europäische Gerichtshof sagt. Also das heisst, es würde auch dort nicht zu einem grossen Wechsel kommen.
Die Bestimmungen würden in dem Fall gar nicht weitergehen als jetzt die aktuellen.
Kann man so sagen.
Okay, wenn ich schnell zusammenfassen darf und du korrigierst mich, du sagst eigentlich auf der einen Seite, ein bisschen salopp gesagt, es ist alles nicht ganz so tragisch, wenn wir die Unionsbürgerrichtlinie ins Freizügigkeitsabkommen aufnehmen, weil eben die meisten Bestimmungen gehen schon relativ weit oder gehen gar nicht ganz so weit, wie wir gedacht haben. Und auf der anderen Seite sagst du aber auch, dass es nicht für die Schweiz gilt, gewisse Bestimmungen, weil wir Drittstaat sind.
Also eben, wir müssten grundsätzlich rechtlich gesehen alles, was mit der Unionsbürgerschaft in dem Sinne oder die Rechte auf die Unionsbürgerschaft fußen, die sind für die Schweiz nicht relevant. Dort können die Schweizer argumentieren, wir sind kein EU-Mitglied. Und deswegen können wir diese Punkte auch nicht übernehmen. Also du hast richtig gesagt, also einerseits ist es eben so, Die Schweiz ist kein EU-Mitglied. Das heisst, wir sind auch keine Unionsbürger.
Ja.
Das heisst, wir müssten gewisse Bestimmungen, eben spezifisch, die auf die Unionsbürgerschaft fussen, nicht übernehmen. Das ist das eine. Und das andere ist, selbst wenn wir die ganze Richtlinie übernehmen würden, also auch mit Elementen von der Unionsbürgerschaft, selbst dann wäre es nicht ein riesen Systemwechsel, der ja. befürchtet wird.
Ja, also was ihr eigentlich jetzt ganz klar aufzeigt in diesem Paper ist, die Schweiz hat Spielraum.
Die Schweiz hat auf jeden Fall Spielraum, genau, und sollte den auch ausnutzen.
Ja. Jetzt werfen wir zum Schluss noch Blick auf die aktuellen Verhandlungen. Was ist jetzt passiert in der Zwischenzeit? Und mit Zwischenzeit meine ich vor allem seit dem Verhandlungsabbruch vom Rahmenabkommen. Wo stehen wir aktuell?
Aktuell ist es so, dass wir leider noch nicht viel weiter sind. Also es hat noch kein neues Verhandlungsmandat gegeben. Es führt Bundesrat zum Weiterverhandeln. Was wir wissen, es gibt kein neues institutionelles Abkommen. Mhm. Im Februar hat der Bundesrat mal gesagt, er möchte in jedem einzelnen Abkommen neu dann regeln, was so die Streitpunkte gesehen sind vor, also Streitbeilegung, dynamische Rechtsübernahme und Auslegung, also Rolle vom EuGH. Und jetzt sind wir eigentlich einfach so ein bisschen in einer Limbo.
Ja. Also eigentlich, der Bundesrat strebt sektorielle Abkommen an, oder? Anstatt von einem Rahmenabkommen. Aber ich glaube, das dürfen wir auch sagen an dieser Stelle. Jetzt, wir haben zum Beispiel die europapolitische Klausur vom Bundesrat am 17. Juni. Und ich habe jetzt halt die Medienmitteilung vor mir. Das heisst, sie wollen die Sondierungen mit der EU intensivieren. Und ja, das heisst ungefähr nichts.
Ja,
darum sitzt du auch da, oder?
Ist, ja, genau. Das ist leider so.
Genau, und jetzt, wenn wir das so ein bisschen als Ausgangslage haben, komme ich am Schluss noch zu unseren Stimmen aus der Community. Und zwar kommt die Frage, welche rechtliche Lösung erachtest denn jetzt du in dieser Situation als die beste und vielleicht muss man auch noch fragen, als die realistischste?
Ja, das ist realistisch oder Realität muss man da sicherlich mit einbeziehen, weil rechtlich gesehen ist meiner Erachtens so, dass man nicht die ganze Unionsbürgerrichtlinie müsste übernehmen, dass man Verhandlungsspielraum hat, dass eben aber auch ein politischer Wille muss da sein, um überhaupt Verhandlungen zu führen und das wird sich zeigen, wie es da weitergeht.
Danke vielmals für das prägnante letzte Statement und natürlich auch für die ganze Erklärungsarbeit, die du da jetzt geleistet hast. Sehr interessant war für mich. Ich hoffe auch für die Zuhörenden. Ja, ich bedanke mich fürs Gespräch, Laura.
Dankeschön vielmals, Linda.